Ich habe bis jetzt wirklich ein tolles Europa erleben dürfen. Ich glaube, jeder von uns hat ein Europa erlebt, was eigentlich immer bei aller Bürokratie und wo man auch schimpft und die krummen Bananen und die geraden Gurken. Aber am Ende des Tages haben wir auch erlebt, wie die Grenzen immer weiter geöffnet worden sind, wo gerade die osteuropäischen Länder dazugekommen sind und wirklich innerhalb kürzester Zeit einen Wohlstandsgewinn gemacht haben. Alles, was in Europa ist, ist friedlich im Großen und Ganzen. Es hat Diktaturen überwunden in Portugal und wie in Spanien. Das jetzt nicht an die Kinder weiterzugeben, das würde ich als große Schande und Verbrechen an unsere Zukunft empfinden.
Meine lieben Bürgerinnen und Bürger, heute möchte ich euch Tobias vorstellen. Tobias macht sich riesige Sorgen um die Zukunft seiner Kinder und er hat großes Mitgefühl für das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer. Er denkt, das könnte ja auch meine Tochter sein, wenn er zum Beispiel die Meldungen von Kate from Charkiw liest. Tobias bezieht nicht nur auf X Twitter Stellung, sondern wirkt auch in seinem privaten und beruflichen Umfeld in Regensburg. Der russische Terror, die russische Bedrohung für uns alle lässt ihn nicht los. Einen Menschen, der wie Tobias alles Schöne und Gute liebt, kann die Zerstörung, die Russland anrichtet, nicht kalt lassen. Und Tobias liebt das Schöne. Er schickt mir nämlich oft Bilder seiner schönen Umgebung. Hallo Tobias.
Hallo Sabine, grüß dich.
Tobias, du findest trotz Beruf und Familie Zeit, dich für die Ukraine zu engagieren. Warum ist dir das so wichtig?
Zurzeit ist immer relativ. Ich würde mich da jetzt gar nicht so. Wenn ich manche Leute betrachte, die sich engagieren, die auch hier schon im Podcast waren, dann habe ich schon eine ganz große Ehrfurcht, was die so auf die Beine stellen. Aber insgesamt ist mir das Thema schon wichtig und nimmt schon einen großen Teil meiner Zeit ein, weil ich einfach für mich denke, wir sind jetzt in einer Situation, kann es vielleicht wirklich pathetisch so sagen, schon fast weltgeschichtlich, auf die wir meiner Meinung nach, eigentlich egal wie alt das wir sind, aber in der Nachkriegszeit vorbereitet wurden, so nach dem Motto, nie mehr wieder. Es darf einfach nie mehr wieder passieren, was vor über 80 Jahren zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, jetzt müssen wir reagieren und handeln und jeder, wie er kann, mit der Kraft, die er kann und vielleicht mit dem Umfeld, was er kann. Und warum mir das so wichtig ist, weil ich bin jetzt weit über 40, gehe auf die 50 zu, habe drei Kinder. Ich habe bis jetzt wirklich ein tolles Europa erleben dürfen. Ich habe immer erleben dürfen, wie Europa.
Oh, das ist jetzt nämlich real life. Da kommen wir noch zu sprechen. Tobias engagiert sich nämlich, ist nämlich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und es hat gerade gepiept.
Ja, wo ist das? Hab mich jetzt selber ein bisschen überrascht. Ja, stimmt.
Nicht, dass du jetzt gleich
Ja.
lossprinten musst.
Nee, ich bin heute mal außen vor. Ich war die letzte Zeit noch etwas im Einsatz. Was soll ich sagen? Also, ich glaube, jeder von uns hat ein Europa erlebt, was eigentlich immer bei aller Bürokratie und wo man auch schimpft und die krummen Bananen und die geraden Gurken. Aber am Ende des Tages haben wir auch erlebt, wie die Grenzen immer ge weiter geöffnet worden sind, wo gerade die osteuropäischen Länder dazugekommen sind und wirklich innerhalb kürzester Zeit einen Wohlstandsgewinn gemacht haben. War das schön zum Anschauen. Alles, was in Europa ist, ist friedlich im Großen und Ganzen. Es hat Diktaturen überwunden in Portugal und wie in Spanien. Und das jetzt nicht an die Kinder weiterzugeben, das würde ich als große Schande und Verbrechen an unsere Zukunft empfinden. Und da glaube ich, sind wir in der Demokratie auch individuell gefordert, hier zu versuchen, alleine und gemeinsam hier dieses Europa zu erhalten. Und zu Europa gehört für mich die Ukraine einfach mit dazu.
Ich bin ja noch ein bisschen älter als du und ich kann mich noch ganz gut an die Zeit erinnern, wo man an der Grenze halten musste. Dann wurde man erstmal kontrolliert, da musste man Geld wechseln. Ja, und die erste Zeit, ich war auch öfter als Studentin in Frankreich, da gab es noch viele ältere Franzosen, die das Gespräch mit Deutschen gemieden haben. Und wenn man jetzt in Frankreich ist, wir waren letztes Jahr da, es ist ganz anders. Also es ist eine freundschaftliche Atmosphäre, die Leute sind total nett. Also so ein Glück, so ein Gewinn, dass wir mit unserem Europa haben. Ja, und ich kenne auch noch gut die Zeiten. Ich bin früher oft nach Berlin gefahren zu meinem Bruder. Puh, das war vielleicht ein Gefühl, ja. Da war man wirklich froh, wenn man dann angekommen war. Und jetzt Es ist einfach herrlich. Und unsere Kinder, die kennen das ja gar nicht. Also die kennen ja eigentlich nur diese guten Zeiten. Wie ist denn das mit deinen Kindern? Die sind ja schon ein bisschen größer, glaube ich. Und sprecht ihr darüber, über den Krieg? Und wie ist das für die?
Und du erinnerst ja auch noch gut das geteilte Deutschland.
Also ich bin ja am Rande, also Zonenrandgebiet hat es so schön geheißen, sind wir aufgewachsen. Ich kann mich noch als Grundschüler erinnern, also es war im Dorf, wie die Amerikaner Manöver gemacht haben, bei uns durchgefahren sind, wir wirklich am Wegesrand gestanden sind und die auch wirklich freudig begrüßt haben, weil uns die Gefahr aus dem Osten einfach als Kinder schon bewusst war. Also es war nicht so wie heute. Wir haben gewusst, was da los ist. Und dann kann ich mich, obwohl ich damals erst 12 Jahre alt war, noch unglaublich gut an die Grenzöffnung erinnern. Ich kann mich heute noch an die Tagesschau erinnern, wo das da raus verkündet worden ist und an den Balkon, wo der Genscher am Balkon steht und die Prager Flüchtlinge dann befreit. Und wir sind dann tatsächlich gleich nach der Grenzöffnung, sind wir, hat uns der Vater ins Auto gepackt und dann sind wir nach Karl-Marx-Stadt rübergefahren. Und was mich damals, als ich war Kind, das ist sehr eingebrannt in meinen Kopf, war diese Umweltverschmutzung da drüben. Es war wirklich brutal, wie dieses Land gestunken hat, wie hier alles kaputt war, die Städte wirklich kaputt waren, also einfach diese Verwüstung, die in diesem Land war, und gleichzeitig wirklich über Kilometer weit, kilometerlange Schlangen am Straßenrand, die uns, wir waren nicht die einzigen, die rübergefahren sind, sondern kilometerlange Schlangen, die mit der Deutschlandfahne, und zwar ohne, nicht die DDR-Fahne, sondern die BRD-Fahne, und sich einfach gefreut haben, weil sie sich befreit gefühlt haben. Von dem her, ja, kann man an Grenzen noch sehr gut erinnern. Also das war einfach ein Riesengewinn für Europa, dass endlich diese Sowjetunion zusammengebrochen sind und 40 Jahre nach dem Krieg die osteuropäischen Länder auch endlich befreit wurden. Und das, wie gesagt, die Kinder, ja, auch über solche Themen reden wir, weil es tatsächlich interessiert. Also ich habe ja 3 Kinder, der Älteste ist 27, der wohnt auch in Berlin. War aber auch früher schon ein Thema. Also wo er noch jung war, haben wir auch über diese Thematiken Krieg und Befreiung und was das für uns auch bedeutet, was das für Verantwortung auch für uns bedeutet, schon geredet. Und die Mädchen, die beiden Jüngeren, die interessiert es natürlich auch. Was ich natürlich versuche zu vermeiden, dass ich einmal die Bilder nicht zu sehr an sie ranlasse. Also die haben auch, können auch jede Medien nutzen, also auch die Zeitungen, die da so abonniert sind, die lesen sie auch. Sie interessieren sich, aber ich will es jetzt nicht aktiv ständig zum Thema machen. Was aber auch der Punkt ist, was vielleicht manchmal unterschätzt wird, ich bin ja, obwohl ich nicht mehr in der Kirche bin, bin ich kirchlich engagiert, hängt auch mit den Kindern zusammen und der Pfarrer, der Religionspfarrer logischerweise auch ist, der erzählt schon, dass die Kinder ihn sehr viel auf den Krieg ansprechen. Die wollen drüber sprechen. Und auch, ich bin auch Elternbeirat und auch hier ist das Thema, was die Lehrer sagen, die Kinder wollen eigentlich über diese Themen sprechen. Die kriegen alles mit. Und auch hier lassen wir Erwachsenen sie teilweise durch dieses Wegschauen und auf Gottes Willen, da ist nichts, da lassen wir die Kinder alleine. Und vielleicht hast du es auch schon mitbekommen. Es war jetzt wieder so am Rande in den Medien, seit Ewigkeiten kommt immer wieder in den Medien durch, dass ständig Bombendrohungen in den Schulen gibt. Es ist mittlerweile ein massives Phänomen geworden in Deutschland, diese Bombendrohungen. Auch unsere Stadt war schon betroffen, wo die Schulen dann auch evakuiert worden sind. Und das, ich glaube, in NRW oder sowas ist gerade ganz gehäuft wieder. Und es wird dann immer so abgewiegelt. Also so ganz langsam am Rande. Wahrscheinlich will man hier wieder keine Panik stören oder sonst irgendwas. Weil die Kinder kriegen das ja alles mit. Und es war jetzt in der Zeit, glaube ich, ein Bericht, dass auch hier wieder Spuren Richtung Russland führen. Und da wäre ich dann schon sehr grantig, wenn man auch hier die Kinder einfach im Stich lässt mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen. Wobei sie manchmal dabei weitem weniger Angst haben als wir Erwachsenen. Die wollen halt einfach nur, dass wir ihnen Stärke vermitteln, Sicherheit vermitteln, dass dieses unglaublich wuchtige Europa mit allem, was wir sind, sehr gerne hoffentlich aber nach wie vor mit den USA, aber dass Europa alleine einfach unsere Kinder beschützen kann. Ich meine, wer sind wir denn? Also wenn wir da das nicht gewährleisten, bloß weil wir irgendwie, also das geht so nicht. Macht mich wirklich ärgerlich und kann ich wirklich bloß appellieren, also ob man drüber sprechen will oder nicht, die Kinder wissen es. Und da darf man sie nicht allein lassen. Und es gibt in den Schulen auch die anderen Kinder. Es gibt auch die Kinder, die von der anderen Seite her indoktriniert sind. Und dann lassen wir es mit denen auch alleine, wenn wir dann so tun, als ob das Phänomen nicht besteht. Von dem her finde ich das enorm wichtig.
Ja, da sind die Lehrer vielleicht auch nicht richtig gut drauf vorbereitet, damit umzugehen. Ich war ja selbst Lehrerin und wir waren immer so, wir hatten so Programme, die hießen Faustlos und gewaltlose Kommunikation, Streitschlichtung. Also wie geht man um mit einem Aggressor, der sich auf solche Dinge gar nicht einlässt? Und da denke ich so im Nachhinein auch immer, Mensch, wir haben immer so gedacht, alle sind friedlich und oder mit, man kann alle Konflikte friedlich lösen. Aber da gehören
Ja.
eben immer zwei dazu. Und dass man die Kinder auch lehrt, dass wir uns auch wehren müssen. Da muss ich mich selber auch kritisieren, dass ich da nicht, das nicht genug gesehen habe. Also ich bin eigentlich erst so richtig aufgewacht mit der Vollinvasion. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir? Warst du geschockt über diese Vollinvasion oder warst du nicht überrascht?
Also, mich hat es unglaublich wütend gemacht. Also nein, ich war nicht geschockt. Es war, wenn man es wirklich ins Detail verfolgt hat, also zumindest das ist passiert, war nicht überraschend. Es war sogar witzigerweise so, die Amerikaner haben es ja vor ein paar Tage davor angekündigt, dass es kann, ich glaube für den 16. oder sowas. Und dann ist ja wieder die ganze Wagenknecht-Sippe und so weiter, ist ja wieder rum, so, ah, schau her, der CIA. Es war bloß blöd. Man muss ja die Feindpropaganda auch lesen. Man muss ja seinen Feind kennen, sage ich mal. Und ich habe mir da dieses Russia Today immer wieder mal reingezogen. Übrigens ein absolutes Hetzblatt. Genauso wie die Junge Welt, die nicht verboten ist. Und Russia Today hat ein bisschen voreilig die Kriegshandlungen schon beschrieben. Also die haben schon die Dörfer und so weiter, was sie eingenommen haben, war kurzfristig, das war ein ganz kurzer Moment, war auf Russia Today drin, bis sie gemerkt haben, ups, ist ja doch noch nicht einmarschiert, dann haben sie es wieder zurückgezogen. Also wenn mir das als kleinen Zeitungsleser auffällt, dann erwarte ich von unseren Verantwortlichen einfach da auch mehr, die dafür gutes Geld verdienen. Ich war zu dem Zeitpunkt damals auch viel mit meinem Bruder im Austausch, der bis zur Corona-Pandemie auch in Moskau gewohnt hat, ein paar Jahre. Der ist so Politwissenschaftler und vom Goethe-Institut oder sowas hat er da was gemacht. Und ja, da waren dann schon so Ideen, warum fahren wir um 27 Staatschefs? Wenn jetzt jeder Staatschef eine Woche da sich in Kiew aufhält, dann wird er nicht angreifen. Also das waren tatsächlich, also es war für mich absolut klar, dass sie angreifen. Genauso wenig war aber auch für mich nicht überraschend, dass die Ukrainer standhalten. Also dafür Türkei muss man da auch wirklich ein großes Kompliment machen. Die haben die wirklich für die ersten Tage im Vorfeld so ausgestattet, dass sie eine Chance haben. Also Erdogan ist einmal so, gell, irgendwie so Yin und Yang, bei dem weiß man es auch immer nicht, aber ich glaube, da haben die viel zu verdanken. Und dann hat es ja im Sommer in der Zeit dieses Essay gegeben, in der Zeit, was ja der Herr aus dem Kreml da selber verfasst hatte. Ich meine, da ist es drin gestanden. Und ich meine, wenn man die gesamten letzten Jahre verfolgt hat, der Typ braucht Krieg. Ich habe es mir sogar schon gedacht, dann wurde es diese ganzen, diese, dieses, wirklich das Allerübelste in Syrien so langsam zu Ende gegangen ist. Nachdem Aleppo zerstört worden ist, Idlib zerstört worden ist, oder was halt da alles da, Homs zerstört worden ist, da habe ich mir die Zeit danach schon gedacht, naja, was wird er denn jetzt als nächstes machen, weil der braucht dieses Blut. Also wenn man diesen Menschen beobachtet, der braucht das irgendwie. Und es ist immer dasselbe Muster, immer auf Kinderkrankenhäuser, ja, und gegen die Ukraine sowieso dann schon immer. Nein, also wie gesagt, ich war nicht überrascht und dafür umso mehr verärgert. Wenn ich dann Steinmeier und diese ganzen Menschen gehört haben, ja, damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Das hat mich so in, also macht mir das heute auch so enorm wütend und widert mich ehrlich gesagt auch an, weil das ist einfach nur verlogen.
Ja, nicht umsonst habe ich ja einige Standpauken an Scholz gehalten, weil mich das auch so empört hat. Der hat uns ja so richtig Sand in die Augen gestreut, uns, ich würde sagen, der hat uns auch belogen. Das war richtig, richtig schrecklich. Ich habe mich vorher nicht so mit der Geschichte der Ukraine befasst. Also da habe ich wirklich erst angefangen mit dieser Vollinvasion. Und dann ist mir bewusst geworden, dass die ja eigentlich schon immer kämpfen mussten für ihre nationale Identität, dass die eigentlich schon immer von Russland attackiert wurden, besetzt wurden, dass dieser Freiheitskampf, der hat ja nicht erst 2022 begonnen, der hat eigentlich auch nicht 2014 begonnen mit der Besetzung der Krim. Der ist wirklich ganz, ganz alt schon, dieser Kampf gegen Russland. Und dieses Bewusstsein oder dieses Wissen darüber, das war für mich, ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, ein bisschen neu. Also ich bin auch so erzogen, irgendwie so aufgewachsen, ah ja, also wir haben Schuld gegenüber Russland, wir stehen in der Schuld und Ja, da, also ist, bei mir hat sich einiges verändert in der Richtung.
Da vielleicht, also ich bin kein Ukraine-Experte, war ich nie. Was ich allerdings schon für mich immer sehr, sehr seltsam war, und das war dann die letzten Jahre, ist es eigentlich immer schlimmer geworden. Also wenn man mal zurückdenkt, ja, Russland, das arme Russland. Es gab aber diesen Hitler-Stalin-Pakt. Und der
Genau.
war eigentlich schon sehr präsent. Also das war, und irgendwie ist das die letzten Jahre immer mehr aus der Öffentlichkeit, aus dem Bewusstsein von uns verschwunden. Ich weiß nur, dass man es in den 90er, 80er Jahre so ein bisschen so verschämt gesagt hat, so, naja, weil so ein bisschen Angst davor, dass man, so nach dem Motto relativieren, aber er war präsent. Und dann die letzten Jahre ist er immer mehr aus dem deutschen Gedächtnis verschwunden, ne? Und dann war irgendwann Russland das alleinige Opfer zur Ukraine. Also wie gesagt, die Ukraine an sich als Land habe ich jetzt nicht groß gekannt. Was mich aber massiv, ja, im Kopf eingebrannt hat, das war diese orangene Revolution 2004. Da, wenn man da, weil da haben mich die Ostdeutschen, die neuen Bundesländer, die haben mich damals schon ein bisschen, sind mir ein bisschen auf die Nerven gegangen mit diesem ewigen Rumgejammer. Ja, wir kriegen nichts und alle anderen kriegen. Das war ja damals schon so. Zum Teil, es gibt also alle ostdeutschen Zuhörer, bitte, ich mag euch total. Ich war schon so oft im Osten drüber. Ich habe ja wirklich gute Freunde, aber es gibt halt die anderen leider auch. Und das hat mich da tatsächlich geärgert. Und dann habe ich diese Bilder noch im Kopf, wo die auf diesem Maidan stehen und dann wirklich kämpfen. Und dieser Janukowitsch, glaube ich, hat er geheißen.
Jutschenko.
Der relativ attraktive junge Mann, der dann ein paar Wochen später total entstellt gekommen ist. Ich glaube, das war auch mit dem Schlüsselmoment. Und alle unsere Politiker tun so, als ob ist nichts. Ne? Also es war offensichtlich, der Typ ist vergiftet worden. Man wusste, jeder wusste, wer es war, was da passiert ist. Und ich meine, es war einfach zum Anschauen. Man konnte es eigentlich, aber wir haben Angst. Und da war das so, ich glaube, das war einer so ein Schlüsselmoment, wo man denkt, dieses Wegignorieren immer. Egal, was Russland macht, das wird ignoriert. Oder was dann halt dieser Kreml-Verbrecher da macht. Und dann war es halt dann wirklich dann dieser Maidan, war dann auch wieder diese Kraft, wie die wirklich für ihre Freiheit kämpfen, wie die sich auch gegen die Korruption, gegen diese Oligarchen auflehnen. Ich meine, heute ist ja ein Bericht in den Spiegel gekommen von diesem Baustoffhersteller Knauf,
Ah
der
ja.
letztes Jahr in den Medien ja, weil er in Mariupol auf den Knochen der Toten da wirklich aufbaut und jetzt auch hier die Atomsilos mit renoviert. Das muss man sich mal geben. Ich meine, wann fängt eigentlich in Deutschland Landesverrat an? Das muss man sich wirklich mal irgendwann fragen. Die Atomsilos macht ein deutsches Unternehmen, das sich Familienunternehmen nennt, was sich immer so schnuckelig anhört, aber im Grunde eigentlich eine Oligarchenfamilie ist. Also von dem her, das sind dann so Punkte und die Ukrainer kämpfen da dagegen. Also das Land an sich habe ich kaum gekannt, das muss ich schon sagen. Also dass das also wunderbar ist, das ist jetzt, wenn du die Bilder siehst, aus Kharkiv oder aus Kiew oder was halt da alles, Lemberg, also Wahnsinn. Ne? Also das ist fast schon ein Sehnsuchtsland. Ich möchte das Land anschauen,
Ja.
sobald es ein bisschen sicherer ist. Aber diese Mentalität, die habe ich schon irgendwie so rausgespürt, dass das was halt Besonderes ist. Und wie gesagt, mein Opa, der ist 86 gestorben, aber ich weiß noch, dass er erzählt hat, er war in der Ukraine. Er war nicht in Russland, er war in der Ukraine. Was mir auch einfach geschichtlich bewusst war, dass hauptsächlich Weißrussland und die Ukraine besetzt war von der Wehrmacht und von der SS, dass damit am meisten gewütet worden ist. Auch mit dem Ding, weil ich es immer nicht verstanden habe, weil die Wehrmacht ist ja als Befreier empfangen worden. Und zwar deswegen, weil Russland davor eben diesen Holodomor da gemacht hat. Und ich habe dann immer nie ganz verstanden, warum haben die Wehrmacht, warum waren die Deutschen so blöd, ne, dass sie die nicht auf ihre Seite gezogen haben, sondern lieber umgebracht haben. Also das hat mich damals so irgendwie so als Kind, Jugendlicher irgendwie so ein bisschen seltsam gefunden. Und von dem her war das schon immer präsent. Also das Land so nicht, aber es war irgendwie präsent, ja. Also dass das scheinbar ein besonderes Volk ist.
Wie ist das so? Du hast ja Kontakt zu vielen Menschen, zu vielen Kollegen und ja, du bist ja auch der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten. Ich glaube, das war auch im Grunde die Motivation war auch diese ganze Geschichte zu sagen, so, ich engagiere mich jetzt eben auch ehrenamtlich so im zivilen Bereich. Erzähl mal, wie das. Ja, wie das bei dir dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, so, ich werde jetzt Feuerwehrmann. Finde ich schon cool.
Ja, macht das Spaß, anstrengend, vor allem wenn man es dem Alter dann noch macht und man ist eigentlich der, naja, wie kam es? Also da muss man tatsächlich, also der Gedanke war schon immer mal wieder da. Ich wohne jetzt hier, wo ich wohne, seit 18 Jahren und wie gesagt, der Maxi war damals 12 Jahre erst, wo wir eingezogen sind, da war da unten ein Fußball und War schon mein Hinterkopf, vielleicht sowas mal in die Richtung zu machen, einfach in der Kommune sich ein bisschen zu engagieren. Aber es kommt ja immer irgendwas dazwischen, und wenn es zwei neue Mädchen sind, ne? Und dann war aber der Kriegsbeginn am 24.02.22. Und da in diesen Stunden, ich meine, ich habe ja auch versucht, mit Hilfe zu organisieren. Wir haben dann auch versucht zu organisieren, hier wirklich Leute von der Grenze abzuholen. Ich habe dann auch selber als Autor ein paar Mal voll gemacht mit Hilfsmitteln. Auch in der Schule haben wir da was gemacht. Bin mit die Töchter, sind wir durch die, oder mit ein paar Leuten sind wir durch die Apotheken gegangen, haben eingesammelt, dass wir da wirklich was in die Ukraine rüberbringen, weil da waren ja die Sammelstellen, die dann rübergefahren haben. Ich meine, da muss man ja sagen, da war ja Deutschland wieder mal so toll. Also wirklich so toll, was da passiert ist in unserem Land, wie das die Leute aufgerüttelt hat und wie das wirklich die Leute helfen wollen und viele davon bis heute, bis wieder die Spinner kommen, die und die ganze Stimmung vergiften. Naja, und da war halt wirklich dieses Organisieren, an die Grenze fahren, Leute holen, und ich wollte es dann immer mit meinem Schwager machen, dann haben wir nicht gewusst, wie, weil da war so eine Hilflosigkeit, du willst einfach mehr helfen und mehr organisieren. Und wir waren dann immer so auf Standby, aber jetzt einfach mal losfahren, ne? Das zeige ich mir. Dann stehen wir da rum, und dann hat es so langsam mal geheißen, man soll es nicht mehr tun, weil es ist jetzt professionell jetzt organisiert, lieber Spenden zusammensammeln und dann auch versuchen, da was zu machen und vor Ort. Und dann war halt tatsächlich der Punkt, kurz drauf bin ich dann der Feuerwehr beigetreten, weil ich gesagt habe, wenn wieder mal sowas ist, ich möchte dann einfach da sein. Ich möchte dann eine Gemeinschaft haben, wo man sich gegenseitig hilft. Ich möchte jetzt nicht der sein, der bloß gescheit daherredet, wenn man in Bayern sagt, sondern wo man dann einfach auch mithelfen tut. Man lernt was dabei, das darf man ja nicht vergessen. Also ich kann jetzt mehr als wie vor 2, 3 Jahren. Ich kann jetzt Knoten binden, ganz banal. Ich habe dir ja Bilder geschickt, du weißt das ja. Man kann da sogar Weinflaschen nach oben nehmen. Also das sind wirklich dann, ja, dass man im Ernstfall, das muss ja nicht der Kriegsfall nur allein sein oder solche Fälle. Ich meine, es geht mir im Hochwassergebiet, es werden irgendwann Umweltkatastrophen oder sonst irgendwas, es passieren Sachen. Und da macht es einfach Sinn, sich zu unterstützen. Und ich kann hier nur an jeden appellieren, es macht einen auch stärker, es macht einen resilienter. Allein dieser erste Hilfekurs. Ich habe meinen letzten Hilfekurs vergleichsweise gar nicht so weit her wegen die Kinder, weil ich den ersten Kinderhilfekurs noch gemacht habe. Aber wann hat man es noch gemacht? Beim Führerschein und
Oh,
dann jahrzehntelang nicht mehr.
als
Und
Lehrerin irgendwann ist Jahre her.
ja, und es gibt einen Sicherheit, es gibt eine Stärke. Übrigens, es macht auch Spaß, wenn du da in so ein Team einfach mal diese Sachen durchlernst und gegenseitig mit dann das Animieren übst und so weiter. Also das ist auch was ich auch kritisiere an unseren Regierungen und den Verantwortlichen. Normalerweise müsste jetzt jeder erwachsene Mensch in dem Land einen Erste-Hilfe-Kurs hinter sich haben, weil uns das Sicherheit geben würde. Es macht einen stärker. Und wenn wir zu den Kindern nochmal zurückkommen, es war ja auch so, das war auch vor kurzem im Spiegel, glaube ich, dass die Bildungsministerkonferenz gesagt hat, also da war eine Forderung, man müsste mehr Erste-Hilfe-Kurse, mehr Katastrophenschutz in den Schulen üben. Und das haben ja dann die Bildungsminister abgelehnt, weil das könnte Panik schüren. Und das finde ich wirklich auch wieder sehr unfair den Kindern, weil das sind Teambildungsmaßnahmen. Meine Tochter hat aufgrund meiner Feuerwehrtätigkeit hat sie sich freiwillig beim Sanitätsdienst in der Schule angemeldet. Immerhin gibt es jetzt sowas. Und das merke ich richtig, wie ihr das was bringt. Also sie hat tatsächlich auch schon einen kritischen Fall. Und die kommt dann heim, hupft vor mich hin. Ich hatte meinen ersten Fall, schon fast als ob sie es gefreut hätte, aber das hat sie nicht. Die hat sich stark gefühlt, weil sie einfach wusste, was sie kann und was sie nicht kann. Und ich glaube, dieses, was man nicht kann in so einem Ernstfall, ist auch ganz wichtig. Und das ist was, das last but not least, das hält halt auch die Gesellschaft zusammen. Man hat dann einfach ein gemeinsames Ziel, und ich kann jetzt bloß sagen, bei der Feuerwehr, man macht sich nicht blöd an, man ist im Einsatz, man schätzt sich gegenseitig, weil man halt weiß, das ist alles freiwillig und unentgeltlich auch, und du hast im Grunde nichts, aber du kannst halt im Ernstfall dann helfen. Und ich hatte tatsächlich, letztes Jahr hatten wir ja Hochwasser hier vor Ort bei uns. Und da konnte ich jetzt, war nicht das erste Mal. Und jetzt konnte ich es einmal, als zweimal, einmal als Betroffener, aber auch in Funktion als Feuerwehrmann dann irgendwie mit Sandsäcke. Ich bin jetzt ja da in meiner Feuerwehr der Sandsack-Profi, weil ich in so einer Geschwindigkeit Sandsäcke gefüllt habe. Das hat sich eingebrannt. Naja, schau, ja, und immerhin. Und das sind halt dann also Sachen. Wenn wir alle sowas nicht mehr machen, wenn man gar nichts mehr macht in unserem Land, dann und jeder bloß individuell vor sich hin, dann macht es ja keinen Spaß, glaube ich, irgendwie.
Ja, du hast das Stichwort Resilienz ja erwähnt. Und wenn die Experten so reden, zum Beispiel der Carlo Masala, ja, der sagte noch, ja, am Ende kommt es ja auf die Zivilbevölkerung an, dass sie resilient
ist. Also wenn die nicht resilient ist, dann können wir eigentlich alles vergessen im Ernstfall. Und wir haben auch hier zu Hause gerade drüber gesprochen, dass viele auch der jungen Generation doch relativ verwöhnt aufgewachsen sind. Und was würde tatsächlich passieren? Ich meine, es braucht ja, kann ja auch ein Sabotageakt kommen. Kann Stromausfall kommen, es kann, oder na gut, können Unwetter kommen. Es kann auch sein, dass die Russen hier bei uns schlimmere Sachen machen. Und es passiert wirklich ein Ernstfall. Oder es kommt tatsächlich so weit, dass die NATO getestet wird. Dann muss hier alles durch Deutschland gehen. Und was ist mit der jungen Generation, denen ewig da Popo gepudert wurde, sage ich jetzt mal, vor allen Bösen bewahrt wurde, so verwöhnt wurde auf eine Art, wenn die jetzt in so eine Krisensituation kommen und überhaupt auch keine Frustrationstoleranz haben, weil ihnen ja immer alles ermöglicht wurde und sie nie um was kämpfen mussten.
Also zu den jungen Leuten würde ich gerne sagen, das sehe ich jetzt gar nicht mal ganz so wie du, weil ich einfach da auch andere Erfahrungen mache, dass junge Leute sich wirklich, also auch in der Arbeit, auch sehr nachdenklich sind und da teilweise sich wirklich mehr Gedanken machen, wie kann man was tun. Also ich habe die kritischen Gespräche, habe ich tatsächlich öfter mit Älteren, wenn es um die Themen geht. Und dann nochmal zu dem Thema Resilienz. Es würde ja auch Resilienz machen, wenn man solche Erste-Hilfemaßnahmen zusammen macht. Das sind Teambildung, das macht Spaß, da hat man was Gemeinsames erreicht. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass das unser Land stärker machen wird. Ein Beispiel, was ich gelernt habe beim letzten Erste-Hilfe-Kurs, die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt umklappst auf der Straße und du bist in Holland, du bist ja noch in Holland, also klapp in Holland um, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer kommt und dir Erste Hilfe leistet, deutlich höher als wie in Deutschland. Und zwar da machen 80% gehen auf dich zu, bei uns sind es 20, wenn ich die Zahlen so grob im Kopf habe. Das heißt jetzt aber nicht, weil wir Deutschen so ekelhafte Typen sind und das egal ist, sondern weil wir es nicht können. In Holland bist du ständig ausgebildet mit dem Thema. Die können es und deswegen gehen die hin, die wissen, was zu tun ist. Und wenn man dann die Finnen anschaut, die ständig irgendwelche Wehrübungen oder sonst irgendwas machen, sind das glücklichste Volk auf dem Planeten seit Jahren. Das heißt ja immer wieder, die glücklichsten sind die Finnen. Und da ist jetzt momentan die Kriegsgefahr mit am höchsten wahrscheinlich in Westeuropa. Und dann haben sie wenig Sonne. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Und ich glaube einfach, dieses Gemeinsame, dass sich die immer wieder treffen und einfach gemeinsam sich stark machen. Und deswegen finde ich das ein riesengroßes Versäumnis in unserer Nenn die Politik. Vielleicht kommt es auch noch aus der Merkel-Zeit. Lasst mich machen. Macht ihr euer Leben? Wart ihr in Urlaub? Geht ihr essen? Trinkt einen Kaffee? Ich mache alles andere. Das ist übrigens auch schon fast ein bisschen so Putin-Politik, weil das ist einmal so. Ihr genießt euren Wohlstand. Ich mache das andere. Und da müssen wir wieder raus. Wir sind für uns selber verantwortlich. Wir sollten das schätzen, was wir haben. Und das, was wir haben, dann auch am Ende des Tages verteidigen. Und umso stärker wir nach außen uns darstellen und auch wirklich sind. Und so mehr kriegen die anderen Angst vor uns. Und die anderen sind auch die AfD. Denn wenn wir jetzt ab und zu mal übers Maul fahren, durch unsere Stärke und nicht mit so einer winseligen Unterwürfigkeit, oh, was könnten sie uns noch Böses tun?
Tobias, eine Sache würde ich dich gerne noch mal fragen. Wir stehen ja eigentlich immer so im stetigen Austausch. Wie hat es dich verändert, dieser Krieg? Was hat das mit dir gemacht? Mit deinem Leben, mit deinen Emotionen?
Also es hat auf alle Fälle gezeigt, dass nichts sicher ist. Dass sich eine Situation, auch eine geopolitische Situation, auch für uns in unserem sicheren und wohlhabenden Europa von heute auf morgen verändern kann. Weil die Ukraine, das wird immer so als Bettelstaat hinstellt, der da irgendwie mit Eselskarren rumfährt, das stimmt ja gar nicht. Wenn man sich Kiew anschaut, also manchmal das Gefühl, das ist moderner als wie Berlin, allein von den Bildern her. Was IT angeht, sind sie definitiv uns voraus. Und da ist nicht so viel Unterschied. Also das ist ein ganz normales europäisches Land. Was hat auch noch für mich verändert, wie ich ja gesagt habe, mit der Feuerwehr als Beispiel und auch das Ehrenamt, das war immer so im Hinterkopf, man muss mal was machen, wäre doch ganz schön, dass man nicht viele Sachen einfach nicht vor sich herschieben sollte. Und was auch nochmal verändert hat, ist, dass man auch mitverantwortlich ist für sein Land und für unser Europa. Und dass es hier keine Ausreden gibt. Also den dümmsten Satz, den ich wirklich höre, Auch jetzt auf die Arbeit bezogen zum Beispiel. Oder in Bezug auf die Verwaltung vor Ort. Jeder von uns hat wahrscheinlich irgendeine Verwaltungsgeschichte, wo er erzählen kann und sagen kann, Gottes Willen. Denn übrigens mehr die Verwaltung ist schlimmer als wie die Politiker, aber das war etwas am Rande. Und dann kommt ja immer der Satz, aber man kann ja eh nichts machen. Nee, das stimmt einfach nicht. In der Demokratie kannst du immer was machen, du darfst bloß nicht erwarten, dass du gleich von heute auf morgen alles erreichst oder immer gleich recht bekommst oder wie auch immer. Aber machen kannst du immer was. Ich habe mich mit unserer Oberbürgermeisterin bin in den Dialog gegangen in Corona-Zeiten, wie wir sagen. Ich habe hier Abgeordnete angerufen, die hören dir zu. Ich bin auf Abgeordnete zugegangen, wenn ich ihn erkannt habe, darf ich mal ein Bier mit dir trinken? Ja, hat er tatsächlich gemacht. Haben wir uns unterhalten. Also machen kann man immer was. Dumm wäre es bloß, wenn wir alle so lang warten und wie das Häschen vor der Schlange hocken, bis irgendwann alles vorbei ist, bis wir vielleicht in der Diktatur aufwachen. Und man sieht jetzt in Amerika, wie schnell dass das gehen kann. Nicht, dass Amerika schon eine Diktatur ist, aber momentan das Land schwierig. Man sieht es anhand von Ungarn. Ungarn war ein prosperierendes Land, wo wirklich ein relativ demokratisches System hatte. Ungarn fällt in jeder Belang zurück. Lebenserwartung geht zurück. Wohlstand geht zurück. Und das kann Deutschland genauso passieren. Wer das nicht will, der muss immer in seinen Möglichkeiten. Man darf nie erwarten, dass man von heute auf morgen die Welt verändern kann. Es gibt ja, der ist ja schon interviewt worden, Herr Henry. Ich kann mich jetzt nicht an die russische Botschaft, also ans russische Haus stellen mit der Fahne. Da habe ich die Zeit nicht dazu. Ich kann andere Sachen machen. Ich kann Geld spenden, weil ich es geschafft habe, dass mir einigermaßen, es bleibt was übrig für sowas, sagen wir es mal so. Und jeder soll halt schauen, was er irgendwo tun kann, was ihm dann Spaß macht, wo er sich auch wohlfühlt. Und wenn es nur die Kleinigkeiten ist. Schlimmste Satz, jeder, aus Deutschland muss dieser Satz verschwunden, da kann man ja eh nichts machen.
Das höre ich auch ganz oft. Wenn ich sage, oh, ich habe Podcast gemacht oder ich bin zur Demo gefahren oder, ach, wir haben ja sowieso keinen Einfluss. Und mir kommt das dann immer so vor wie eine Rechtfertigung fürs eigene Nichtstun. So sich in die
Ja.
Opferhaltung begeben. Ich kann ja eh nichts machen, ich armes Opfer. Anstatt zu sagen, ich kann was machen, ich habe eine Wirksamkeit. Wir leben, Demokratie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so wie das auch Beatrice gesagt hat. Da müssen wir alle uns rühren. Und so tragisch auch der Anlass ist, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, seitdem ich mich da engagiere. Ich kenne dich, Henry, und auch da von dem Zukunftsforum und die Fellows for Europe. Ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt. Jetzt habe ich gerade gestern wieder auch so durch diese Vernetzung jemanden kennengelernt, den will ich auch interviewen im Podcast. Der schickt gebrauchte Solarpanels in die Ukraine. Finde ich total cool.
Man
Jeder
kann auch
kann
auf
was Neues
Leute
machen.
zugehen. Man kann
Ja.
einfach mal Hallo sagen. Ich hatte tatsächlich mal einen Zug, das war für eine Veranstaltung von unserer Arbeit, eine relativ große. Wir haben auch einen sehr, sehr, sehr tollen CEO, der auch da eine Rede, das ist normalerweise eigentlich nicht üblich, dass man politische Reden da hält, aber der auch sehr appelliert hat an das Ukraine, wir müssen und überhaupt. Und dann bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren und dann habe ich festgestellt, dass neben mir, also ich vermutete es, zwei Ukrainerinnen hocken. Ich habe sie dann auch gefragt, seit sie da, wie ich nicht Beispiel stehen, aber es kommt ja aus der Ukraine und ja, was mir ein bisschen wehgetan hat, erstmal sind sie zusammengezuckt und verängstigt und dann so kurz überlegen, sage jetzt ja, nein. Und dann ja, sind wir. Und dann habe ich gesagt erstmal, danke, wir sind für euch da. Ich komme gerade aus einer Veranstaltung, da waren 1000 Menschen. Der Chef von diesen 1000 Menschen hat, der auch mit Söder essen geht, also mit unserem Ministerpräsidenten und so weiter, der ganz klar sich zur Ukraine bekannt, an uns appelliert, tut was und diese Botschaft möchte ich euch jetzt sagen. Wir haben zum einen angefangen. Das ist auch, das ist wichtig. Auch das ist was tun. Das kostet mich noch nicht mal was. Aber einfach mal sagen, dass wir sind für euch da. Wir sind euch wichtig oder ihr seid uns wichtig. Euer Land ist uns wichtig. Ich bin ja tatsächlich auf Twitter X unterwegs und es ist furchtbar, ein Herzchen anzudrücken, wenn du Leichen siehst. Aber mir haben die Ukrainer da gesagt, tut es trotzdem. Es hilft einfach, damit wir nicht vergessen werden. Das ist ja das, was Russland will. Es will, dass das normal wird. Das sieht man ja an der aktuellen Eskalation. Er geht immer eine Stufe weiter und umso mehr wir zurückzucken, haben wir uns an die nächste Stufe. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass Kiew bombardiert wird. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Wir haben uns zu oft an irgendwelche furchtbaren und schrecklichen Sachen. Und das geht seit 15, 20 Jahren so. Er gewöhnt uns immer mehr, er entmenschlicht uns immer mehr und wir lassen uns entmenschlichen und das dürfen wir nicht. Und wenn wir in den Dialog miteinander gehen, unsere Ängste auch sagen, unsere Sorgen, unsere Wut auch über die Politik, über uns selber, über dich, über mich, dann sind wir Menschen und dann werden wir auch gegen das bestehen. Er will uns entmenschlichen und das dürfen wir nicht zulassen.
Ja, ich oute mich ja auch immer mit so einem Ukraine-Bändchen oder ja, ich habe so eine Handytasche genäht mit Ukraine-Farben und Fellas for Europe, sodass man auch sieht, aha, das ist eine, die steht zur Ukraine. Und so kleine Zeichen helfen auch schon oder auch mit den Spenden, das fand ich auch, das hat auch Valentin gesagt, wenn wir spenden und die Ukrainer merken, da sind Menschen in Deutschland oder irgendwo und die spenden für uns, das heißt, die denken an uns, die haben uns nicht vergessen. Deswegen ist das auch so wichtig.
Bleibt darum, man muss ja nicht bloß spenden. Das Land hat ja auch eine Wirtschaft. Also ich
Ja.
habe mir mal einen Kalender bestellt aus der Ukraine. Da waren dann 20 € Portogebühren mit dabei, aber es ist egal. Ich habe dann das dann wieder eingestellt. Ich kenne die Frau nicht. Ich weiß, dass die, wo der Staudamm gebrochen worden, zerschossen worden ist, zerstört worden ist von Russland. Die Frau hat sich unglaublich gefreut. Das hast du echt gemerkt. Wo die sieht, in meiner Küche hängt jetzt dieser Kalender. Oder es gibt eine andere, eine Katharina, die macht für die, also die ist Schneiderin scheinbar, hat damals auch einen Laden gehabt vor dem Krieg und stellt jetzt hauptsächlich für die Armee unglaublich. Und das sind diese Schwestern, die Odessa-Schwestern. Und da habe ich mir eine Winterjacke bestellt von der. Und das ist ohne Schmarrn, das ist eine Top-Jacke. Das ist eine Top-Jacke. Dann habe ich mir auch mal was anderes bestellt. Das ist wieder zurückgeschickt worden. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, das dieser Spende. Nee, die Frau, die hat dafür gesorgt, dass das wieder nach Deutschland kommt. Das war ihr so wichtig, dass das bei mir ankommt. Und wie gesagt, die haben auch Wirtschaft. Also man kann hier auch Sachen bestellen. Wie gesagt, diese Winterjacke, die war echt super. Ich habe ihn ja nicht einmal gefroren. In der schwitze ich nicht. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist echt eine Top-Jacke. Ja, auch solche Sachen, A, helfen die. Und ich hatte auch einen Mehrwert, weil ich wirklich mal eine tolle Jacke, die hält dann ab 2, 3, 4, 5 Jahre. Also von dem her, auch solche Sachen kann man machen, weil das sind keine Bittsteller. Also das sind keine Leute, wo ich mal gnädig, also ich nenne es auch ungern immer Spenden, sondern ich sehe es eher als Investition in die Zukunft für meine Kinder. Oder in die Investitionen in unsere Sicherheit. Weil unser Staat hier teilweise, wir als Gesellschaft insgesamt, ein bisschen versagen. Es ist das Geld lieber in Odessa am Strand ausgeben. Ne? Ich würde es lieber in die Lokale ausgeben, da rumbummeln und dasselbe Geld, vielleicht dann nicht mehr ganz so viel oder sowas, aber dasselbe Geld vielleicht vor Ort ausgeben, und da in die Wirtschaft, bevor ich Drohnen oder sonst was mitfinanziere. Aber es hilft und es ist notwendig. Es zeigt einfach, dass Europa, Deutschland schon am Ende des Tages toll ist, weil ich habe mal nachgeschaut vor kurzem, es sind, glaube ich, nach wie vor fast 1 Milliarde Privatspenden, was in solche Initiativen reinfließen. Und das heißt, dass das viele Menschen, wir sind mehr, wir sind Millionen, denen wichtig ist, dass da nicht durchkommt. Und da verstehe ich oft die Politik nicht, die uns nicht mitnimmt, die immer auf die AfD, BSW und auf die Feiglinge schaut oder auf die Korrupten, sondern die uns Millionen, die das einfach. Wir haben auch Bedürfnisse und das hoffe ich, dass das jetzt mit mir jetzt anders wird. Und ein Thema, das wäre mir vielleicht nur eins wichtig, weil das war auch so eine Frage von dir mal. Ja, wenn die Ukraine einfach ein bisschen Gebiete aufhört und dann hört das Sterben auf und dann ist vorbei. Also das ist total geschichtsvergessen. Man kann die Ukraine vielleicht vergleichen mit dem, was in Polen die Wehrmacht angerichtet hat über den ganzen Krieg. Der Polenfeldzug, der hat, glaube ich, 6 oder 7 Wochen gedauert. Dann war Polen besiegt, wäre das sozusagen, wo die Russen auf der anderen Seite eingefallen sind. Und wenn man das Generalgouvernement von Polen anschaut, Ost, da sind während dem Krieg sind kaum Zivilisten gestorben in den 6 Wochen. Die Zivilisten sind während der Besatzung gestorben. Bloß weil Deutschland das Glück hatte, vor allem Westdeutschland, dass die Amerikaner und die Engländer und die Franzosen uns besetzt haben und dann beschlossen haben, uns gut zu behandeln. Oder ziemlich schnell das beschlossen haben. Ich glaube, die ersten Nachkriegstage waren jetzt auch nicht so schön. Aber diese Besatzung kann ich nicht gleichsetzen mit dem, was in der Ukraine passiert. Und diese Menschen da auszuliefern, ich kann mich auch nicht ans Warschauer Ghetto hinstellen und sagen, das ist mir wurscht, ich schaue jetzt einfach nicht hin. Wenn wir am Warschauer Ghetto stehen würden und wir hätten die Mittel und die Macht, die SS aufzuhalten, dann hätte man die verdammte Pflicht, das zu tun. Und wir sind 450 Millionen, wir haben eine wirtschaftliche und auch eine militärische Power. Es wird ohne Amerika wird's nicht leichter. Aber wenn Europa, die EU, dieses verrottete 140 Millionen Land mit aufhalten kann.
Wer dann?
Haben übrigens, dann wer dann? Lebenserwartung von 68 Jahren. Also das Paradies, da sollte man eigentlich hinreisen, die AfDler, weil wunderbar, ne? Ein Land, so nach dem Motto, dann kann ich friedlicher oder dann fühle ich mich im Urlaub. Ich habe die Sachen schon gehabt. Ein damals noch Bekannter, wir haben keinen Kontakt mehr. Also das ist 20, also gehen auf Freundschaften und Familie kaputt, muss ich auch dazu sagen. Es sortiert aus. Das war nach dem Kriegsbeginn, also die Faschingszeit gewesen. Und der Kommentar war nicht irgendwie schrecklich, sondern hey, so blöd. Hoffentlich stellen sie jetzt Fasching nicht wieder ein, wie der Ukraine. Und das geht nicht. Also das ist. Und dann Butscha, kurz drauf. Na, die Bilder brauchst du gar nicht zeigen. Und dass die Tagesschau das zeigt, finde ich blöd, weil das macht keinen Spaß. Naja, willkommen in der Realität.
Ja, ich habe auch so ein bisschen aussortieren müssen. Ich habe auch so Unverständnis erlebt, wenn man so merkt, man landet überhaupt nicht. Da ist überhaupt kein fruchtbarer Boden und Empathie. Ja, also das muss ich dann auch zum Selbstschutz irgendwo nicht mehr haben.
Es
Traurig
ist
eigentlich.
Rassismus. Es ist
Ja.
in der Tradition und gleichzeitig dieses Russland erhöhen, kann ich so nicht so nachvollziehen. Es ist wirklich diese Länder zwischen uns und Russland, die haben mal die Klappe zu halten, wenn wir da. Ein guter Spruch ist ja, was auch oft kommt, also gerade jetzt aus der AfD-Ecke, viel zu schlimm unwidersprochen. Immer wenn sich Russland und Deutschland gut verstanden hat, dann hat alles gepasst, von wegen. 39 bis 41 hat sich Russland und Deutschland gut verstanden. Und da ist in Mittelosteuropa sind Millionen Menschen in den Zeitraum gestorben.
Ich war ja am 9., 8., 9. Mai in Berlin, da in Treptow, zu dieser Russenveranstaltung da. Da haben wir ja gestanden, so als Ukraine-Unterstützer. Und auf diesem Denkmal, da steht ja nicht Krieg von 1939 bis 1945. Nein, da steht von 1941 bis 1945. Das heißt, die verschweigen diese Zeit ab 1939. Das hat nicht stattgefunden, ja. Ich glaube, ja, für viele Menschen ist es einfach, die denken, ach, Ukraine, die haben da keinen Bezug zu, ist zu weit weg. Ich habe auch hier mal mit dem Bürgermeister mal gesprochen und habe gesagt, ja, wollen wir nicht mal hier irgendwie was machen in unserem Ort hier? Ach, na ja, nee, das ist ja für die Leute so weit weg, die Ukraine. Die Ukraine ist nicht, erstens nicht weit weg. Wenn ich mir überlege, nach Süddeutschland, nach München bin ich auch 8 Stunden unterwegs. In der Zeit bin ich auch in der Ukraine. Es gehört zu Europa und Putin hört nicht auf. Putin will den Sieg. Putin will die Ukraine auslöschen. Putin will Europa in russische Einfluss bringen. Dieser ganze Verhandlungsquatsch sind alles Ablenkungsmanöver, um das in die Länge zu ziehen. Der will nicht verhandeln. Er will seine Ziele durchsetzen. Und da sind solche Verhandlungen genauso ein Kriegsmittel wie Waffen. Das ist auch eine Waffe für ihn. Und das verstehen die Leute nicht. Die denken, wenn wir verhandeln, ja, dann ist dann irgendwann Ruhe. Und manchmal denke ich, wenn es tatsächlich zum Waffenstillstand kommt, dann wird er diese Zeit nutzen, um noch wieder sich noch besser zu positionieren. Und dann rückt er an die NATO-Testung noch näher.
Ja, Russland muss verlieren, aber jetzt mal unabhängig davon, ob er die Ukraine mag oder nicht, ob man es fürs korrupteste Volk halt was gibt oder nicht, und von mir aus auch mit dem Eselkarren rumfahren und deswegen auch nichts wert sind oder nicht. Mal alles unbenommen, aber aus reinem Egoismus sollte man schon
Ja.
hoffen, dass dieses Land diesen Krieg gewinnt, weil in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, das ist momentan ein Bollwerk, ob man es will oder nicht. Und Russland hat jetzt ja dann bald 1,5 Millionen Soldaten, die sind kriegserprobt, die sind kriegslüstern, die haben durchgemordet und die kann dieses Russland nicht mehr zurück in die Heimat holen. Da muss man einfach mal logisch denken. Weil der kann sich die in Russland nicht erlauben. Die verdienen jetzt unglaublich viel Geld an der Front fürs Morden. Wenn sie wieder zurück sind, verdienen sie nichts. Und das Einzige, und die Ukrainer halten die momentan auf. Und weder eine Bundeswehr noch andere Armeen, auch wenn wir technisch und so weiter schon gut dastehen. Wir sind aber total unerfahren, was so einen Krieg angeht. Das heißt, wir fangen alles für neu an zu. Wir sind dann erstmal total unbeholfen. Selbst wenn wir die Masse hätten, die wir auch nicht haben momentan, weil dann heißt ja immer, der wird dann nach Berlin mit die Panzer rollen. Das braucht er nicht. Nimm einfach 1941, 1940, nach dem Polenfeldzug, dann Frankreich. Man vergisst immer, was da passiert ist. Frankreich war hochgerüstet, hat die größte Armee in Europa gehabt. Die haben diese Linie, Mangolinenlinie oder wie die geheißen hat, haben die gehabt. Die waren in 6 Wochen besiegt. Und nicht, weil die Wehrmacht militärisch so überlegen waren, weil die in der Masse überlegen waren, weil es mehr Soldaten waren, sondern weil die französische Armee moralisch zusammengebrochen ist. Und das ist die große Gefahr, die wir haben. Dann haben wir die weitere Gefahr, dass Ungarn vielleicht irgendwann mal sagt, hey, hilf uns, lieber armer Putin, rück doch bei uns ein. Wir brauchen, das ganze Europa bedroht und so. Dann haben wir russische Soldaten. Also das ist alles möglich. Und momentan hält sowas die Ukraine auf. Und man muss ja sagen, die haben uns noch nie aufgefordert, irgendeinen von unsere Kinder, wie es immer so schön heißt, oder uns selber, kämpft mit uns. Die sagen einfach nur, gebt uns die Waffen. Ich glaube, die wollen uns ja gar nicht an der Front haben, weil ich glaube nicht, ob ich jetzt gut an der Front aufgehoben bin. Die wissen, was sie tun, aber die brauchen halt einfach die Waffen dazu. Und ich verstehe einfach nicht, warum er das verweigert und oder so zynisch und teilweise wirklich niederträchtig dann auch mit Lügen versucht, Waffen zu hintergehen, Diskussionen zu machen, öffentlich zu diskutieren, was ja Lieblingsthema der SPD war, dass man wirklich über 3, 4 Monate das so lange diskutiert, bis man sich dann vorbereitet. Weil jeder hat vielleicht schon Filme gesehen, wie sie die Landung in der Normandie, was da für Täuschungsmanöver gegeben hat und was die da für einen Aufwand betrieben haben, bloß um die Wehrmacht zu täuschen. Und unser Kanzler und die Konsorten diskutieren das in aller Öffentlichkeit, was wir tun. Also das ist wirklich Irrsinn. Das ist so unfair diesen Menschen gegenüber. Und das ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Und die Menschen sterben da unten. Und wie gesagt, wir haben, diese Armee ist kampferprobt. Die ist, glaube ich, im Ganzen fast 1 Million Menschen. Die halten das auf. Da ist immer so weit. Und die sind keine Bittsteller. Was wir von der Ukraine alles lernen können, es ist ein unglaublich großes Land, es ist ein reiches Land. Wird übrigens auch eine Aufgabe für die EU, wenn wir es wirklich aufnehmen. Es wird die EU durcheinander schmeißen. Also einfach nur nehmen wir mal auf. Es wird aber vielleicht auch wieder Diskussionen. Es wird unsere Verkrustung auch aufreißen, wenn wir endlich die Diskussionen führen, wenn wir die EU zukünftig dann führen. Aber militärisch, Innovationen, Entbürokratisierung, was immer so ein großes Thema bei uns ist. Da können wir doch von dem Land so viel lernen. Und ich
Ja, und
verstehe
das
es nicht,
Schlimme
warum wir
ist,
da.
Tobias, ich habe mit Sergej Somlenny gesprochen, der sagt, wenn die Russland die Ukraine sich einverleibt, dann werden die Ukrainer auf der Seite von Russland kämpfen müssen. Dann
Ja.
wird es so sein, dass die Ukraine zusammen mit Russland gegen uns kämpft. Das hat man auch in Tschetschenien gesehen. Also die werden die Ukrainer zwingen, die werden die russifizieren, also entweder die flüchten dann irgendwie alle hier nach Westeuropa und der Rest, der da bleibt, das ist wie in den besetzten Gebieten, die werden keine andere Wahl haben, die werden dann mit Russland gegen uns kämpfen müssen. Und ich glaube, das ist den Leuten auch nicht klar, dass die Ukraine auf gar keinen Fall diesen Krieg verlieren darf, weil ist es unser Freund, aber dann wird die Ukraine gezwungen, unser Feind zu sein. Und dann gute Nacht.
Das haben wir ja schon in den besetzten Gebieten, da werden die Leute gezwungen. Und dann werden wir das auch moralisch nicht überleben. Wir können das nicht. Wir können uns nicht, das geht emotional, seelisch geht es auf Dauer nicht, dass ein komplettes Europa, gerade wir Deutschen auch, weil wir halt einfach auch sehr involviert sind mit Nord Stream 2 und so weiter. Wir haben da nicht nichts zu tun damit und sind jetzt die Guten, die mal helfen. Wir haben die ganze Suppe ja schon wir haben das ganz schön mit verbockt. Das können wir, werden wir moralisch als Gesellschaft nicht überleben. Da bin ich überzeugt davon. Nachkriegsdeutschland hat es, glaube ich, wirklich nur geschafft, weil dieses große Amerika da war, das sich dann selber da irgendwie die Rassentrennung immer mehr, wo ja auch prosperiert hat, Frauenrecht, die Rassentrennung und so weiter. Da war einfach eine Vorwärtsbewegung, massiv nach vorne. Ja, also die Welt wird immer besser, dann fliegt man zum Mond. Das war ja die Stimmung damals. Und das haben wir ja jetzt dann nicht mehr. Dann haben wir ein Land. Dann wird sie der Stegner, wird sie dann ein, zwei Dissidenten dann suchen, die er dann betreut, damit er sich wieder wohlfühlt. Und das werden wir aber so nicht machen können. Und bloß ein Gedanke noch an den Rückzug auf Afghanistan, wo man, glaube ich, ganz Deutschland entsetzt. Und wahrscheinlich hat jeder irgendwie über mindestens 2 Ecken mal einen Afghanistan-Veteranen im Bekanntenkreis. Ich schon. Und wenn man an diesen Moment, an diese Bilder, die da damals entstanden sind mit Afghanistan, wo man ja auch sehr involviert waren, wo man auch so komische Diskussionen, ist es ein Krieg, ist es kein Krieg, ne, Gutenberg damals. Und wenn man sich da mal versucht zu verrückt, also ich kann mich noch zurückdenken, Ich schaue mir das in der Tagesschau an oder schaue mir das halt im Fernsehen an. Im Internet, was da passiert ist. Der Flieger geht nach oben, die Leute hängen dran. Einer fliegt wieder runter. Wie wir uns da gefühlt haben, was da kurzfristig für Diskussionen da waren, wo du schickst, Mensch, hast du das gesehen? Wie geht's denn dir als Soldat? Wie geht's dir da? Dieser Moment, der war relativ schnell wieder weg, weil den haben wir dann schnell verdrängt. Aber da war ein paar Stunden, ein, zwei Tage, hat sich Deutschland miserabel gefühlt. Und das war jetzt nur, hört sich jetzt blöd an, nur Afghanistan, ganz, ganz, ganz weit weg. Hier geht es um was anderes. Wir haben 1 Million Menschen hier. Also das werden wir moralisch nicht überstehen. Also wie sollen wir als Gesellschaft funktionieren? Im Gegenteil, wenn wir jetzt aber dann der Ukraine zum Sieg verhelfen und das als Demokratie bestehen bleibt, vielleicht sogar die Hoffnung, dass Russland da tatsächlich ein Regime-Change dann ist und dieser Mensch und dieses Regime dann wirklich fällt, dann haben wir eine ganz andere, dann können wir Europa wieder aufbauen, weil es knirscht in Europa schon gewaltig. Deswegen hast du diese Unzufriedenheit und das ganze Zeug. Wir brauchen schon einen Aufbruch. Und die Ukraine mit einem Sieg könnte auch Europa Aufbruch bringen. Aufbruch in der Zukunft, Aufbau, weil das Land muss dann auch aufgebaut werden, ne? Diese Aufbruchsstimmung, wenn wir da mitnehmen, die könnte Europa wirklich nach vorne bringen. In ein neues Zeitalter oder eine neue Gesellschaft, wenn wir das nicht machen, unabhängig vom Krieg, selbst wenn er wirklich Schluss macht und sagt, naja, passt schon, wir werden das moralisch nicht überstehen.
Tobias, danke. Ich weiß, dass du viel beschäftigt bist. Ich musste auch lange fragen, Tobias, wann hast du Zeit? Und heute war es endlich soweit, weil du wirklich auch viel um die Ohren hast, beruflich und mit der Familie auch noch und was du alles noch nebenbei machst. Ich danke dir.
Ich danke dir auch.